D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Heute Morgen gibt's für euch Blicke hinter die Kulissen der Werbe- und der Musikbranche. Und beides zusammen. Wie machen Songs Produkte erfolgreich? Und umgekehrt. Welche Kooperationen gehen Musiker mit Unternehmen ein? Und für welche Bands ist das überhaupt gar nichts? Weil sie sagen, ich will mit der Industrie nichts zu tun haben. Wir machen keine Werbung. Fabian Gerhards ist bei der CO Pop, der Musikpresse-Messe in Köln, für das Convention-Programm zuständig, zu dem der Brands and Music Day gehört. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer der CO Pop Convention. Hallo Fabian.
Hallo Ralf.
Geht's dir gut?
Mir geht's sehr gut.
Du bist ja wahrscheinlich jetzt mitten in den Vorbereitungen und schon im Stress. Es ist August.
Ja, also die Vorbereitungen sind natürlich schon längst gewesen, möchte ich fast sagen. Also jetzt ist sozusagen nur noch der Stress, aber na klar, die Planung ist natürlich durch. Die CO Pop ist ja in drei Wochen eigentlich. Und der Brands Music Day, den wir da leiten, findet ja dann auch dann statt, 25. August. Und in Summe fängt man da schon im April spätestens eigentlich mit an, Programm vorzubereiten etc. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip im Endspurt, auf dem letzten Meter.
Und wie ist so das Gefühl? Das ist jetzt momentan einfach die Aufregung, ob alles so klappt, wie ihr es euch vorgestellt habt?
Tatsächlich sind wir da relativ entspannt, weil wir haben extrem gute Gäste, die sind alle professionell, wir haben gute Inhalte. Jetzt ist nur noch die Frage, ob die Technik und die Produktion und so weiter dann vor Ort funktioniert, aber tatsächlich kann da so viel gar nicht schief gehen.
Und was da alles bei diesen Tagen bei der CO Pop auch passieren wird, darüber sprechen wir noch in dieser Stunde hier. Ich habe gelesen, du würdest ganz gerne mal einen Tag lang mit Don Draper tauschen von Mad Men.
Von Mad Men.
Ist das deine Lieblingsserie?
Es ist nicht meine Lieblingsserie, aber das ist noch so eine schöne Oldschool-Vorstellung, wie es in der Werbung abgeht. Und dieser Typ, der in seinem Büro raucht und Whisky trinkt und in der Mittagspause Frauen flachlegt, ist natürlich so eine hervorragende Story. So ist es natürlich leider gar nicht.
Was? Ich dachte, es ist noch so. Nein, okay.
Gar nicht. Bisschen vielleicht, nein, Quatsch.
Nein. Raucht ihr im Büro?
Nee, wir rauchen im Büro nicht. Wir legen auch unsere Sekretärin in der Mittagspause nicht flach und wir nehmen auch nicht übertrieben viel Drogen und trinken Whisky. Tatsächlich ist das ein relativ für uns zumindest normaler Job. Klar ist es spannend an der einen oder anderen Stelle, aber in Summe ist es leider nicht mehr so wie früher, dass man dem Kunden irgendeinen totalen Unsinn verkaufen kann, eher eine Million auf den Tisch legt und dann auch noch glücklich ist und man sich dabei selber nur bereichert.
Deswegen würdest du gerne einen Tag mit ihm tauschen.
Genau, einen Tag mal verrückt spielen.
Aber es reicht dann auch der eine Tag
für ja, die Lunge. Ich glaube schon.
Genau. Ich finde ja, oder das ist mir aufgefallen, als ich geschaut habe, was ihr so macht und was du so machst in dem Job und eben diese Verknüpfung von Musik und Marketing und Markenbotschaftern, also Musikern, die dann für eine Marke auch stehen, da dachte ich so, ist ein geiler Job und man hat irgendwie viel zu tun, auch mit spannenden Menschen, man kommt viel rum, wahrscheinlich bist du auch viel auf Reisen, kotzt einen wahrscheinlich auch manchmal an, wegen der Family, dass man sie nicht so oft sieht, aber es ist schon sehr spannend. Wir gucken da auch mal rein, weil ich glaube, dass viele auch denken, könnte auch ein Job für mich sein, ob es wirklich alles so heile Welt ist und scheint, besonders in der Musikbranche, die ja in den letzten Jahren auch sehr gelitten hat, ne?
Absolut. Zumal, also sowohl in der Musikbranche als auch in der Werbebranche ist es zwar spannend, aber es ist oft wird es auch ein bisschen stilisiert. Ne? Es ist auch so eine Branche, in der die Leute sich extrem abfeiern, wo es tolle Awards gibt und wo die Leute dann irgendwie auch gerne im Rampenlicht stehen. Das trifft auf mich jetzt nicht so wahnsinnig zu, außer dass ich hier im Rampenradio stehe.
Naja.
Aber es ist dann doch ein relativ geerdeter Job mit seinen Vor- und Nachteilen und seinen schwierigen Situationen. Man ist halt ein Dienstleister, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber klar, wir haben natürlich spannende Projekte, spannende Künstler, die wir treffen, spannende Reisen, spannender Austausch auch auf internationalem Level. Und natürlich ist es das Schöne, man sieht es, es ist sichtbar. Ne? Also das, was man tut, ist irgendwann, wird das geliebt von den Leuten oder gehasst, aber es gibt eine Reaktion draus. Es ist nicht wie ein Schokoriegel verkaufen, der dann irgendeiner isst, von dem man nicht genau weiß, wer ihn isst, sondern man kriegt das halt einfach alles direkt mit.
Dann ist es ja gar nicht so weit weg von unserem Job hier in den Medien. Auch wir haben keine Aftershow-Partys jeden Tag oder jede Woche oder noch nicht mal jeden Monat oder jedes Jahr. Wir haben noch nicht mal eine Weihnachtsfeier. Habt ihr eine Weihnachtsfeier?
Wir haben eine Weihnachtsfeier, die ist auch rauschend.
Hier ist D-Radio Wissen, dein Sonntag am gleichnamigen Wochentag. Wir sprechen mit Fabian Gerhards. Er ist Mitorganisator des Branchenkongresses CO Pop Convention, ist im Marketing, in der Werbung tätig und kommt eigentlich aus der Musik, Musikindustrie. Ich habe ja gerade schon ein bisschen angesprochen, da lief es ja nicht mehr ganz so rund. Die CD-Verkäufe sind irgendwann eingebrochen. Mittlerweile wird auch gar nicht mehr so viel gedownloadet, ne? Und dafür bezahlt, meine ich. Es ist viel Streaming heutzutage.
Ja, Streaming ist auf jeden Fall, klaut auf jeden Fall den Künstlern das Geld, das ist definitiv, aber das ist ein anderes Thema.
Du hast irgendwann gemerkt, in der Musikindustrie ist nicht mehr so viel möglich und hast dann ja den Schwung geschafft, oder?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen vorher ansetzen. Erstmal habe ich gemerkt, dass die Musikindustrie total funky ist und mich interessiert. Mhm. Und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht, hier in Köln auch, bei der EMI Elektroda damals. Und das hat sich alles sehr gut angefühlt. Das waren auch die goldenen 90er, also 96 war dann so das Ausstiegsdatum. Da ist noch ganz gut was gegangen in der Musik. Da wurden auch noch echt Platten verkauft. Und da gab es auch noch richtige Stars, gibt es heute auch noch. Aber damals haben die auch noch richtig, richtig viel Geld verdient. Und tatsächlich ist es so, dass Ende der 90er mit der Digitalisierung der Musik und mit der Verwendung der Musik im Internet ist auch der CD-Verkauf und ist in die Brüche gegangen. Und damit ist die große Marge der Musikindustrie in die Dutten gegangen. Und genau an der Stelle habe ich mich gefragt, was mache ich denn eigentlich in Zukunft? Soll ich dann da im Lager rumrennen, CDs sortieren? Und habe dann entschlossen, Marketing, Kommunikations zu studieren und habe das auf dieses Studium, auf diese Ausbildung draufgesetzt und habe dann so angefangen, beide Seiten kennenzulernen, die Musikindustrie und die Werbeindustrie, und war dann auch der Erste in Deutschland, der eine Agentur aufgemacht hat, die eben genau das verbunden hat, was du gerade eben auch sagtest, eine Musik und Werbung, Musik und Marken miteinander verbinden. Das war damals noch ganz in den Kinderschuhen, gab es immer schon, den Golf Bon Jovi, den gab es auch damals schon, den gab es auch davor schon, aber gab noch nie einen, der Marken so richtig beraten hat dahingehend.
Gab es denn ja auch einen Golf Pink Floyd?
Ja, na klar, gab auch einen Golf Genesis übrigens.
Aber wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich hat auch C&A zum Beispiel schon immer Musik eingekauft und hat auch Songs groß gemacht, oder Levi's.
Na klar, das ist ja auch die einfachste Form, Musik in der Werbung einzuspielen, damit extrem Reichweite zu bekommen und einen Künstler hoch groß zu machen. Ne? Vodafone und Andy Warhols ist mit Sicherheit so ein schönes Beispiel, ja. Wo dann auch der Song und das Ganze drumherum sehr gut gestimmt hat. Aber tatsächlich geht es ja heute weit darüber hinaus. Ne? Also durch soziale Medien, durch Nutzung Internet, durch Streaming etc. sind ganz, ganz andere Sachen möglich, die damals nicht möglich waren. Auch Künstlerkooperationen gehen weit über den Song in der Werbung hinaus. Inzwischen sind Künstler zu einem Medium geworden, die eine eigene Reichweite haben über wegen mir ein Facebook-Account. Das ist ein ganz anderer Markt geworden in den letzten 10 Jahren und den bedienen wir vollumfänglich als Agentur und bei der CO-Pop Convention im Rahmen dieses Brands and Music Days. Das ist im Übrigen ein gefördertes Projekt vom Wirtschaftsministerium NRW. Da wird es genau um diese Themen gehen. Wie bringt man einen Song in die Werbung? Wie platziert man ein Produkt in der Werbung? Wie und mit welchen Künstlern kann man Rahmendeals machen? Man wird viel über digitale Kampagnen sprechen, vor allen Dingen auch über den ganzen Rechte-Part. Also wie ist das eigentlich mit Nutzungsrechten, mit Copyrights? Was sind da so die Do's, Don'ts und Stolpersteine?
Dann sprechen wir mal über das, was momentan so abgeht. Also wenn ich jetzt Snapchat öffne und mir Lena Meyer-Landrut angucke, dann öffnet die in jedem zweiten Snap irgendeine Verpackung und da ist dann ein Kosmetikprodukt drin oder sie hat wieder Schuhe bekommen von ihrer Marke, die hier eben Schuhe und Klamotten schickt. Und dann packt sie aus und sagt, oh, das ist toll und Dankeschön und ich habe wieder das und das bekommen. Ist das ein Part eurer Arbeit?
Ja. Klingt jetzt ein bisschen sehr einfach tatsächlich.
Aber das ist das, was wir sehen.
Genau, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass das in der Regel so ganze so Strategien sind mit Lena Meyer-Landrut, die dann nicht nur den Schuh auspackt bei Snapchat, sondern vielleicht auch im Online-Spot zu sehen ist, oder es gibt noch ein Viral dazu, oder es gibt auch eine Kooperation zwischen Lena Meyer-Landrut und dem Schuhhersteller, wo Lena Meyer-Landrut für den Schuhhersteller auf der Weihnachtsfeier beispielsweise auftritt. Das sind dann meistens so Kompakt-Deals, die da gemacht werden. Aber klar, das ist natürlich das Sichtbarste erstmal.
Es gibt ein ganz schönes Beispiel aus Berlin von der BVG, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Ist mir egal, das ist ein Werbespot, rund 2 Minuten lang, wo ein Kerl durch die Bahnen läuft, durch die S-Bahn und durch die Straßenbahn und vor sich hin singt, ist mir egal. Und er zählt halt eben auf, das ist mir egal, dass du hier ein Bratwurst isst und mir ist egal, ob Männer hier rumknutschen miteinander und. Also, oder ob du mit dem Pferd in der Bahn bist. Mhm. Ist ziemlich viral gegangen, der Spot. Und das ist auch ein Beispiel, welches ihr vorstellen werdet und die Hintergründe dazu auf der Convention darstellen werdet.
Genau, wir haben im Prinzip fanden wir den Case auch fürs letzte Jahr einen der spannendsten, gerade auch für Deutschland einen der spannendsten Viral Spots, so heißt das dann.
6 Millionen Klicks, glaube ich.
Über 6 Millionen Klicks. Und die Idee dazu ist auch einfach fantastisch, da komme ich gleich nochmal zu. Und was wir uns gedacht haben, ist, wir stellen den Case mal vor mit den Leuten, die es gemacht haben, also sozusagen den Hintergrund. Und dazu kommt Kasim, das ist der Verrückte, der da rumspringt, der da auch singt, der Rapper. Der Quatschrapper. Dazu kommt der Regisseur, der den ganzen Film gedreht hat. Dazu kommen kommt die Agentur Jung von Matt mit White House Music, die den Kunden dann BVG letzten Endes beraten haben. Und die werden diesen Case, dieses schöne Beispiel vorstellen. Und tatsächlich ist es auch eines der interessanteren Beispiele aus dem letzten Jahr, weil da so viel zusammengepasst hat und weil da so viel Know-how aus der Branche auch tatsächlich zu einem Erfolg geführt hat. Nämlich zum einen das Momentum, dass dieser Kasim bei DSDS ja so einen Überraschungsgasterfolg hatte und dieses Momentum genau in diesem Zeitpunkt auch diesen Typen zu greifen, der sowieso irgendwie gerade heiß im Netz viral geht und den zu verpflichten für dann die Berliner Verkehrsgesellschaft ist jetzt nicht gerade das Innovativste der ganzen Welt.
Also Sie haben einen guten Twitter-Account.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist schon, aber wenn man mal mit der Bahn in Berlin fährt, dann weiß man, dass das jetzt auch nichts Geiles ist.
Nicht so sexy, ja.
Nee. Und die Tatsache, dass dann so eine verrückte Idee mit so einem Typen, der so einen Quatschrap macht, in der Bahn mit den Inhalten, die auch tatsächlich fragwürdig sind, weil ich meine, echt wollen die Berliner Bahn gar nicht, dass Leute mit einem Pferd und einem Bier da reingehen, dass da sozusagen so eine Kombination aus, der Regisseur hat ein gutes Händchen für die Story, die Agentur hat eine gute Idee, wie man das strategisch verpackt und wie erfolgreich das sein kann und dann natürlich auch, wie kann man eigentlich die Berliner Verkehrsgesellschaft so ein bisschen mal sexy machen, ne? Das war bisher ja immer einfach nur eine Bahn.
Und die muss so mutig sein, es auch mitzumachen. Also die muss ja dann sagen, okay, wir trauen uns jetzt mal was und dann ist halt eben das Pferd in der Bahn in diesem Spot und das heißt, es ist mir egal, dass das Pferd in der Bahn ist, auch wenn es natürlich eigentlich nicht erlaubt ist.
Ja, aber das ist tatsächlich also mutig, genau. Also der Kunde oder der Auftraggeber muss mutig sein. Ich glaube, an dieser Stelle auch sagen zu können, dass der erstmal ein bisschen sehr skeptisch war, was diese ganze Geschichte angeht und sich schwer hat überzeugen lassen müssen, dass das denn tatsächlich auch ein Erfolg ist. Und die Krux an der Sache ist, dass es ein garantierter Erfolg ist, ist ja vorher nicht klar.
Aber ihr als Agentur, es ist jetzt nicht euer Auftrag gewesen, aber die Agentur beharrt dann darauf und sagt, es funktioniert nur so, indem ihr mutig seid und indem wir über die Grenzen hinausgehen.
Genau, das ist es. Also das ist einfach eine gute Beratung, in dem Fall von White House Music, Jung von Matt, die einfach den Kunden dahingehend beraten haben, gesagt haben, wenn ihr was Außergewöhnliches machen wollt, mit dem ihr draußen Gehör findet, bei der Zielgruppe, die auch in eurer Bahn fahren soll und dann auch noch 2,70 Euro für die Bahnfahrt zahlen soll, dann müsst ihr irgendwas machen, was verrückt ist und nicht irgendwas machen, was von euch eigentlich erwartet wird als Bahnbetrieb.
Marketing-Profi und Musik und beides miteinander verknüpft Profi. Fabian Gerhardts ist bei uns in die Radio Wissen. Wir sprechen darüber, wie sich Musik und Musiker und Bands miteinander verknüpfen und eben Markenbotschafter werden. Und nicht nur das, sondern halt eben auch ihre Produkte im Marketing, in der Werbung platzieren. Das ist ja nicht unbedingt bei uns hier in Deutschland losgegangen, oder?
Nee, so ganz nicht. Deutschland war immer so eine Hochburg für Sport und Marketing, ne? Also der Rudi Völler im Jägermeister-Trikot, das war schon eine Sensation, eine Weltsensation auch. Aber tatsächlich, als es um Markenbotschafter aus dem Musikbereich geht, das ist eigentlich in den USA losgelaufen oder hat da dort seine Anfänge. Die sind da einfach ein bisschen entspannter, was Kapitalismus und Kommerzialität angeht. Da gab es damals vor allen Dingen Hip-Hop-Künstler, die mit Marken kooperiert haben und da sehr innovativ waren, dann teilweise auch eigene Produktlinien mit einer Marke entwickelt haben. Die waren da sehr viel offener. Das hat auch was mit der Attitüde von Hip-Hop zu tun. Die ganze Indie-Rock-Fraktion war immer seit jeher sehr links und damit auch irgendwie immer sehr antikapitalistisch und anti-Kommerz. Die haben das mehr als Kunst gesehen und von daher war das erstmal schwierig auf diesem Level. Die Hip-Hop-Fraktion aus den USA hat ein bisschen den Boden bereitet, dann für spätere Kooperationen und natürlich auch in Deutschland. Es ist aber nicht so, dass jeder Künstler in Deutschland tatsächlich gerne mit einer Marke kooperiert. Die Probleme gibt es immer noch. Es gibt auch in den USA Künstlern wie Coldplay, die niemals für eine Marke irgendwas machen würden, das auch so aussagen. Ich erinnere mich noch an die Strokes, die mal 1 Million Euro verbrannt haben, nachdem sie einen Telefondienstleister-Vertrag hatten, einfach nur als aus antikapitalistischem Grund.
Also die haben wirklich das Geld verbrannt, also
die Geldscheine. Die haben tatsächlich die Mio verbrannt. Das hat auch richtig Ärger gegeben damals. aber es war ein Statement.
Ja, und was für eins.
Genau, und das ist in Deutschland ist es so, dass man muss da auch noch Überzeugungsarbeit leisten. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Künstler Hurra schreit. Es gibt vor allen Dingen auch Künstler in Deutschland, die sowas partout gar nicht machen. Casper, KZ, Kraftklub, die sträuben sich gegen sowas.
Wobei auch bei uns sind es hier die Hip-Hopper, ne? Crow ist dabei, Fantastischen Vier, die sind ja eher schon die Vorreiter in Deutschland.
Genau, das sind dann, ist es dann sozusagen auch eine Frage, es ist gar keine musikalische Abgrenzung, sondern eher so eine gefühlte, wie schätzt der Künstler sich selber ein und seine Zielgruppe? Will der Künstler der Zielgruppe eigentlich zumuten, dass er mit einer Marke kooperiert und damit dann auch gleichzeitig einen gewissen kommerziellen Hang hat. Das ist eigentlich die Frage. Ne? Und ich meine, zwischen Casper und Crow, die Schere ist dann nicht so groß in echt. Crow macht alles, Casper macht nichts. Das liegt dann meistens an den Beratern auch im Hintergrund zum einen und zum anderen natürlich auch an dem Glauben des langfristigen Erfolgs. Bei Casper ist es so, dass der Künstler zum Beispiel glaubt, dass er oder der Künstler hat eine richtige Geschichte und er wird auch mit seiner Musik ordentlich Geld verdienen. Bei Crow ist es so, dass ich zumindest davon ausgehe, dass es kein Künstler ist, der uns noch in 10 Jahren begleiten wird, sondern das hat auch irgendwie eine Halbwertszeit. Also versucht man natürlich, den dann auch ein bisschen anders zu vermarkten.
Promis als Testimonials in der Werbung, die gab es ja eigentlich ja schon seit Jahrzehnten. Und wenn ich so an ein Interview denke von Anke Engelke zum Beispiel, die hat ja auch jahrelang keine Werbung gemacht und immer gesagt, ich mache keine Werbung, ich mache da nicht mit. Und irgendwann hat sie dann doch mal gesagt, was, so viel kriege ich da? Und hat gedacht, mit dem Geld kann ich so viel Gutes tun. Was ich wiederum ganz cool fand, dass sie gesagt hat, das ist okay, die Marke ist in Ordnung, dann nehme ich die Millionen mit und spende 800.000 davon zum Beispiel. Ja, oder tu was Gutes damit. Kommt sowas bei euch, bei den Musikern auch mal vor? Also dass man sie überzeugen kann mit solchen Argumenten?
Ja, also vielleicht im Kleinen dann jetzt hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit eine Kooperation zwischen der AOK und Jan Delay eingetütet. Und da war von Künstlerseite war Voraussetzung, dass für jeden Werbeeuro, der ausgegeben wird, ein gewisser Prozentsatz an eine Kinderkrebsorganisation geht. Und damit war er sozusagen, war das für ihn fein, das zu machen, ne? Weil er hat dabei was Gutes getan. Und tatsächlich ist es auch so, dass der Künstler hat an sich erstmal kein Problem mit der Marke. Das ist so nicht so, dass die Marken hassen, weil ich meine, wir sind alle total markenversaut in echt, auch der Künstler. Sondern es ist eher so eine Frage, will man sich da so sehr binden an eine Marke, weil man dann vielleicht auch irgendwie so draußen wahrgenommen wird als der AOK Jan Delay. Das ist aber in dem Fall auch gar nicht kann man so gar nicht bezeichnen.
Du hast vorhin mal die Do's und Don'ts angesprochen. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ein Donald Trump für seine Wahlkampfveranstaltung gewisse Songs aus der Musikindustrie nimmt und die ja fast alle sagen, no Trump, please. Die haben ja richtig Probleme damit. Die sagen, spiel meine Songs nicht, du Arsch. Ja? Ja. Darf er das eigentlich?
Nee, er darf es nicht. Nach deutschem Recht dürfte er es nicht, nach amerikanischem Recht ist es ein bisschen grau. Die Künstler können ihm das untersagen, weil er wirbt damit ja. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwierig zu kontrollieren, weil er wirbt ja nicht richtig offensichtlich damit, sondern er nutzt sie nur im Rahmen seiner Auftritte.
Ja, es ist ja wie eine Party, wo ich einen Song auflege. Ja. Da darf mir ja Coldplay auch nicht verbieten, den Song aufzulegen auf der und der Party, oder?
Nee, genau. Allerdings ist das eine öffentliche Person, der Donald Trump.
Okay. Ja, okay.
Und das ist nicht deine Party, sondern es ist eine öffentliche Veranstaltung, die dort stattfindet. Von daher ist das ein Pflaster, was nicht ganz, ganz sauber ist. In Deutschland wäre das so einfach nicht möglich. In Deutschland müsste man diese Lizenzen anfragen. Das ist auf jeden Fall, ja klar, und man kann natürlich verstehen, dass der Künstler keinen Bock hat in der Werbekampagne von Donald Trump. Das ist genau das, wo die Künstler halt ein Problem mit haben. Es hat auch kein Künstler Bock für die Bild-Zeitung in der Regel als Testimonial herzuhalten, weil sie das alles grab finden. Ja. Aber bei Red Bull beispielsweise finden sie es dann alle okay. Tatsächlich ist Red Bull aber auch eine millionenschwere Marke, die eigentlich nicht viel besser als Coca-Cola ist, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Und in Deutschland gab es auch immer wieder Probleme mit der AfD übrigens bei Wahlkampfveranstaltungen.
Yes.
Es ist ein spannender Job, Fabian, den du da machst. Ich weiß, es ist viel Arbeit und du hast auch eben schon gesagt, es ist nicht jeden Tag Party und natürlich lernt man spannende Leute kennen, aber es ist auch viel am Schreibtisch sitzen. Trotzdem finden wir den Job spannend und fragen uns, wie können wir so coole Arbeit machen wie ihr, nämlich Marketing und Musik verknüpfen. Was wäre dein Tipp, jetzt auch kurz vor der Convention, der C&Pop auch, dein Tipp da reinzukommen in die Branche?
Also als erstes mal zur Convention zu kommen und sich das überhaupt mal anzugucken, um auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, was das denn eigentlich bedeutet oder was sind das denn für Jobs. Und dann gibt es da ja auch die verschiedensten Jobs. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich einen Job mache, der jetzt alles umfasst, sondern da gibt es auch Spezifikationen. Music Supervisor ist so ein Job, der gerade überall gehandelt wird, auch hochgehandelt wird. Das sind die Menschen, die Musik raussuchen für eine Kampagne, für einen Film, für ein Game. Also erstmal zur Convention kommen und gucken. Es gibt keine Ausbildung. Also man sollte sich dessen bewusst sein, dass es keine Ausbildung gibt, die heißt, werde Musik-Marketing-Verknüpfungsfachmann, sondern man muss sich da von einer der Seiten annähern. In der Regel passiert das über die Musik. Man sollte irgendwie einen Hang zur Musik haben.
Ja, absolut.
Man sollte irgendwie einen Background in der Musik auch haben. Und dann sollte man ein großes Marketingverständnis haben. Am Ende des Tages machen wir im Auftrag von Marken, als Agentur jetzt zumindest im Auftrag von Marken, Kampagnen, entwickeln wir Kampagnen in Kooperation mit der Musikindustrie. Und da muss man die Markenwelt schon verstehen. Man sollte Marketing-Kommunikationsfit sein. Also Musik-Background, Marketing-Kommunikation, dann wird da irgendwie ein Schuh draus.
Was macht denn alles ein Music-Supervisor?
Ja, das ist ganz spannend. Wir haben auch bei dem Brands and Music Day im Rahmen der CEO Pop Convention auch ein Music Supervisor Meeting. Da haben wir eingeladen eine Frau aus Schweden, die die ganzen Volvo Spots zum Beispiel berät. Wir haben Thomas Golubic, das ist derjenige, der die ganzen Breaking Bad Serien etc. mit Musik versorgt hat. Lauter solche Leute. Ja, was macht ein Music Supervisor? Die sitzen eigentlich in ihrem Büro, haben in der Regel wahrscheinlich wie Don Draper den Whisky auf dem Tisch und die Füße auch daneben und lassen sich erstmal Musik schicken und kriegen dann auf der anderen Seite noch einen Auftrag, Musik irgendwo unterzubringen. So fühlt sich's an. In echt ist es so, dass der Music Supervisor die Schnittstelle zwischen der kreativen Kampagnenseite, also kreativen, wenn es einen Werbeclip gibt, gibt es auch eine kreative Zelle, die den Werbeclip plant, und der Musikseite ist. Und die Music Supervisor verhandelt die Rechte zur Nutzung. Der Music Supervisor wählt den Song mit Bedacht aus. Der Music Supervisor guckt, dass der Song auch irgendwie aktuell ist, damit er nicht damit es auch zusätzlich irgendwelche Potenziale gibt wie Viralität etc. Und der Music Supervisor schaut natürlich, dass der Song genau auf den Clip auch passt. Das ist im Prinzip der Job eines Music Supervisors.
Da war ich jetzt, glaube ich, auch ein wenig zu romantisch, weil ich habe gedacht, dass gerade bei Serien, du hast gerade Breaking Bad hast genannt, oder ich habe letztens eine Serie geguckt, die heißt Flaked, spielt...
in Venice habe ich auch
gesehen. Genau, Venice Beach. Und da fand ich Musik super klasse und habe gedacht, mein Gott, super Musikredakteur. Mhm. Liege ich komplett falsch. Also es gab keinen Musikredakteur, der sich die Musik für diese Serie, für diese Szene rausgesucht hat, sondern die wurde von einem Musiksupervisor, von irgendeinem Marketingfritzen da reingedrückt, damit dieser Song downgeloadet wird.
Ja, jein, genau. Also das sind natürlich schon auch Musikredakteure. Und es ist natürlich nicht immer ein Marketing-Fuzzi, der dir sagt, du musst den Song hier nehmen, sondern gerade im Beispiel Breaking Bad oder auch Flaked oder überhaupt in der Filmbranche sind das Leute mit einem guten Gespür. Die wissen, was hot ist. Die sind sowas wie früher bei der Plattenfirma in A&R. Die scouten im Prinzip.
So also wie schon. Unsere Musikredakteure bei D-Radio wissen
genau,
auch. Genau. Die auch ein super Gespür haben.
Absolut. Und von daher hängt so ein bisschen dazwischen. Das ist schon auch ein kreativer Job, aber es hat natürlich auch was mit Rechten zu tun. Und ich meine, wer Heroes von David Bowie für eine Vodafone-Kampagne vorschlägt, der muss sich dessen bewusst sein, dass...
dass es teuer wird.
Dass es teuer wird und dass man mit, weiß ich nicht, ich glaube 18 Copyright Owner, also 18 Leute halten da Rechte dran, mit denen müssen Verträge gemacht werden.
Keine Ausbildung für Musiksupervisor, ihr habt es gehört. Aber ihr müsst Verständnis mitbringen, sowohl fürs Marketing und ihr müsst Musik lieben. Aber das tun wir alle. Don Draper ist heute hier bei uns in D-Radio Wissen. Nein, es ist Fabian Gerhardt, der gerne einmal einen Tag lang mit Don Draper von Mad Men tauschen würde. Nicht so viel rauchen will dann, aber Whisky trinken.
Unbedingt.
Und zwar, weil du dich ärgerst über Rechte einkaufen und dich mit Rechten auseinandersetzen. Das hat dich schon einige Nerven gekostet, oder? In deiner Arbeit.
Ja, klar. Also genau, Nerven, graue Haare, whatever. Die Kehrseite der Medaille dieses Jobs ist natürlich, dass man an irgendeiner Stelle mit verschiedenen Partnern auch über Geld und auch über Recht sprechen muss. Und da gibt es natürlich die Labels, da gibt es die Verlage, die Musik sozusagen ownen. Da gibt es den Manager, da gibt es den Konzertveranstalter, den Booker. Das sind verschiedene Parteien, die sozusagen an einen Tisch gebracht werden müssen und mit denen natürlich ganz klare Deals gemacht werden. Und diese Deals sind nicht immer schön. Die Musikindustrie hat einen Habitus, der sehr sehr fordernd ist, sehr anstrengend ist. Es ist ein bisschen dieses Star- und Sternchen-Allüre, die da nochmal zum Tragen kommt. Von daher ist diese ganze Vertragsgestaltung und rechte Geschichte sehr kompliziert. Ich hatte es gerade eben schon mal angesprochen, also der wildeste Deal, den ich jemals begleitet habe, war Vodafone und Heroes für David Bowie. Das war wirklich ein unglaublicher Ritt, da tatsächlich alle Rechte zu bekommen. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man den Song von einer dänischen Band nachspielen lässt, um gewissen Problemen aus dem Weg zu gehen.
Ernsthaft? Ich habe es nicht rausgehört. Aber gut, ich gucke wenig Werbung.
Ja, tatsächlich ist das... Finde schon, dass man es rausgehört, aber auf der anderen Seite, neben so einem Spot, man achtet da auch nicht immer. Ja, und Heroes ist auch so ein super, so ein All-Time-Favorite, da so radiogedudelmäßig kann schon sein, dass man das dann nicht so richtig mitschneidet. Ja, nee, das sind tatsächlich dann, das sind die Kehrseiten. Beziehungsweise Kehrseite auch nicht, ist natürlich auch mega spannend. Und vor allen Dingen ist nicht jeder Vertrag nicht immer gleich, sondern es ist natürlich auch eine unglaubliche Flexibilität drin. Und das macht es dann schon auch irgendwie spannend, aber es ist the bad side of this job.
Würdest du sagen, Marketing ist die Rettung der Musikindustrie?
Nee, Marketing ist nicht die Rettung der Musikindustrie, also zumindest nicht die Werbeindustrie. Ich glaube, was Musik wirklich beflügelt, sind tatsächlich diese Kooperationen, vor allen Dingen im Filmbereich, ganz krass auch im Games-Bereich und natürlich Werbung auch. Na klar werden Songs auch über Werbung bekannt, aber ich würde mal nicht sagen, dass sie das rettet. Es macht einige deutlich reicher, es macht andere bekannter, was dann daraus passiert und ob die Hörer das tatsächlich gut finden oder so, das entscheidet dann schon noch der Hörer selbst. Aber es ist eine Möglichkeit für viele Künstler, zu Geld zu kommen. Also viele Künstler machen so einen Deal dann auch, um sich vielleicht ein Haus zu kaufen, um für Altersvorsorge zu sorgen oder um sich Studio-Equipment zu kaufen etc. Da gibt es schon tatsächlich auch diese Einstellung auf Künstlerseite. Und das gab es früher so geballt natürlich noch nicht.
Selbst bei so Indie-Künstlern wie Olli Schulz, der letztens mal in seinem Podcast Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann erzählt hat, er hat jetzt dann einen Gitarrenzulieferer oder ich glaube, es war ein Gitarrenladen, der ihn supportet und der ihm die Gitarren zur Verfügung stellt. Also er bekommt noch nicht mal Geld dafür, dass er diese Gitarren spielt, aber immerhin muss er sich jetzt keine Gitarren mehr kaufen. Selbst Olli Schulz.
Genau, das sind dann die Vorteile. Ja klar, ich meine, da sieht jeder seinen eigenen Vorteil. Der eine will einfach nur krass viel Geld, der nächste will vielleicht auch mit einer coolen Marke wie Sennheiser beispielsweise, ist immer sehr beliebt. Auch eine Kooperation eingehen, um auch so ein bisschen Image zu machen. Also man kann auch andersrum als Künstler gucken, dass man sich mit Marken zusammentut, die auch ein sehr, sehr gutes Image haben, um selber für sich auch was rauszuschlagen. Aber das ist mal so. Was halt auffällig ist, auf jeden Fall, ist, dass der Künstler in vielen Fällen auch krass übertreibt, wenn es um so Markenkooperationen geht und einfach auch zu viel Geld fordert und damit auch den Markt auch versaut. Das ist leider auch ein Problem, was wir jeden Tag zu ackern haben.
Schauen wir mal in deine nächsten Wochen. Es geht jetzt zum Teil in Berlin weiter, dann in Köln natürlich, CO-Pop.
Genau wie auf dem Weg zur CO-Pop sind wir auch schon fast mit der Festivalsaison durch. Wir haben dieses Jahr 18 Festivals betreut. Wir betreuen da die Sponsoren. Wir sind jetzt in der Hochsaison der Event, der Marken-Events für verschiedene Marken haben wir noch was vor uns. Und dann die CO-Pop. Es ist eine sehr wilde Zeit, weil auch unglaublich viel passiert, auch unglaublich viel Unerwartetes passiert. Gerade die Festivals sind ja so auch krass vom Wetter heimgesucht. Das überleben wir jetzt noch und freuen uns eigentlich. Die CO-Pop ist so ein bisschen Abschluss. CO-Pop Convention dann auch für uns der Abschluss der Festivalsaison. Danach sind wir mehr als durch. Und ja, da freue ich mich eigentlich drauf. Also bei der CO-Pop wird auf jeden Fall dann auch wild gefeiert. Davon gehe ich zumindest aus.
Die ist vom 24. bis zum 28. August. Wir danken dir sehr, dass du da warst.
Danke dir. Das war sehr nett.
Und wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen entschuldigen, weil wir haben sehr viele Marken genannt. Wir haben das nicht in der Absicht getan, um wirklich Werbung für diese Marken zu machen, sondern einfach, weil es sich sonst ganz komisch anhören würde, auch hier im öffentlich-rechtlichen Radio, wenn wir so drumherum reden. Ein großes Unternehmen.
Wir können das ja so auspiepsen. Dann so piep.
Ja, genau. Wir piepsen im Nachhinein nochmal drüber. Fabian Gerhards, Mitorganisator, Geschäftsführer der CO-Pop Convention. Dankeschön, dass du da warst.
Vielen Dank, Ralf.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.